ganz herzlich willkommen heute Abend hier zu unserem vorletzten Teil des Seminars. Zu einem ganz wichtigen Teil. Wenn man das nach der Wichtigkeit gemacht hätte, der Themen, hätten wir sicherlich diesen Abend sehr weit vorne machen müssen. Zweite, dritte Stelle, als wir schon mal über das Kreuz gesprochen haben. Das Thema, wie angekündigt, deswegen seid auch so zahlreich da, Heilung. Körperliche Heilung. Meine Überschrift, damit nehme ich schon alles vorweg, was ich euch gleich zeigen will von der Schrift. Heilung gehört uns. Das ist das Thema. Ich habe vier Abschnitte in der Lehre mit folgenden Untertiteln. Nummer 1. Woher kommt Krankheit? Was ist der Ursprung von Krankheit? Nummer 2. Ist es Gottes Wille, dass jeder geheilt wird? Nummer 3. Gottes Plan der Erlösung. Und Nummer 4. Wie man Heilung empfangen kann. Diese vier Punkte. Fangen wir also vorne an. Das ist ein recht kurzer Block. Der erste. Die Frage, woher kommt Krankheit? Der Ursprung der Krankheit. Was sagt die Bibel darüber? Wenn wir ganz vorne aufschlagen in der Bibel, dann findet ihr bei der Schöpfung, als Gott die Menschheit und davor die Erde und alles gemacht hat, dann sah er sich alles an und dann heißt es dort über eine Schöpfung, zu der oder über die Satan keine Macht, kein Anspruch, keine Einwirkungsmöglichkeit hatte, dass Gott diese Schöpfung ansah und sagte, sie war sehr gut. Diese Schöpfung war sehr gut. Und wenn wir dann den Sündenfall betrachten und die Folgen davon, dann können wir, müssen wir sagen von der Bibel, dass die Schöpfung Gottes, dass es dort Dinge wie Sünde und wie Krankheit und wie Tod nicht gab. In Gottes Schöpfung war das nicht enthalten. Das sind Dinge, die erst gekommen sind, als die Menschen gegen Gott rebelliert haben, als sie sich von Gott abgewandt haben und sich Satan untergeordnet haben, der vorher schon rebelliert hatte. Er hatte Zugang zum Paradies, aber er hatte keinen Zugriff und keine Möglichkeit, sein Gift zu verbreiten, bis Adam und Eva sich ihm unterstellt haben und er ihr Gott, ihr neuer Herr wurde. Und von dem Moment kam Sünde und Krankheit und Tod und Zerstörung in vielfältiger Hinsicht in das menschliche Leben hinein, was sich bis heute hindurch über all die Jahrtausende hindurchgezogen hat. Und wenn wir am Schluss der Bibel sehen, dass eine Zeit kommen wird, wo Jesus wiederkommt und der menschlichen Geschichte ein Ende macht und Jesus regiert als König, sichtbar für alle, und dann endgültig nach dem tausendjährigen Reich der Kontakt Satans, seine Möglichkeit Zugriff zu haben und Auswirkung zu haben auf die Menschen, endgültig ein für alle Mal zu Ende ist, wenn er gebunden ist in dem See aus Feuer zusammen mit dem Antichristen, den Propheten und all denen, die Gott nicht anerkennen wollen und wollten. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wo das gerechte Gericht Gottes vollendet ist, sagt die Bibel uns, Offenbarung 21,4, es wird wiederum eine Zeit werden, wo es kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei gibt. Gott wird abwischen alle Tränen. Krankheit und Sünde und Tod wird dann nicht mehr zu der Menschheit gehören. Schon diese wenigen Gedanken eigentlich sagen uns etwas sehr Wichtiges. Am Anfang schuf Gott die Menschheit und es gab keine Sünde, dann kam der Abfall und da kamen all diese hässlichen Dinge dazu und dann kommt der Punkt, wo Satan keinen Zugang mehr zur Menschheit hat und wiederum das, was Gott am Anfang hatte, ohne Krankheit und ohne Tod. Und dann gibt es aber auch noch genügend Bibelstellen, die uns das ganz präzise zeigen, dass Krankheit ein Werk des Teufels ist. Jesus sagt, der Teufel kommt, um zu rauben, zu würgen und umzubringen. Johannes 10, Vers 10. In dieser Reihenfolge erarbeitet er. Er beraubt uns und er würgt uns und sein letztes Ziel ist, uns zu vernichten, uns umzubringen, uns, weil er so voller Hass ist, dahin zu bringen, wo er selber genau weiß, dass er hinkommen wird, in diesen Feuersee. Da will er uns hinbringen, in die ewige Verdammnis. Und dann gibt es auch manche andere Stellen noch in den Evangelien, wo Jesus dann den Kranken dient wo es heißt, dass sie beispielsweise Lukas 13, ich finde jetzt die Stelle gar nicht, aber Lukas 13 sagt Jesus über diese Frau, die niedergebeugt und gebückt war und sich nicht aufrichten konnte, dass sie gebunden war vom Teufel. Sie war gebunden vom Teufel. Er sagt also, der Verursacher ihrer Krankheit ist der Teufel. Und Jesus befreit sie von diesem bösen Geist. Und indem dieser böse Geist weg ist, ist die Krankheit zu Ende. Und dann gibt es andere Stellen, wo Menschen einen tauben Geist haben, einen stummen Geist. Und Jesus befreit diese Menschen. Und wenn der böse Geist weg ist, sind die Menschen an dieser Stelle im Körperlichen gesund. Sie sind gesund. Und das zeigt uns schon ganz deutlich, wer der Verursacher ist von Krankheit. Auch bei Hiob heißt es, der so viel missverstanden wird, dass Satan hinging und Hiob schlug mit diesen Beulen oder was immer das war. Nicht Gott ist es gewesen, sondern Satan hat diese Krankheit verursacht. Und eine ganz wichtige Stelle, Apostelgeschichte 10, 38, sollten wir einmal gemeinsam uns anschauen. Bitte schlagt es ruhig mal auf. Apostelgeschichte 10, Vers 38, da berichtet Petrus oder gibt eine Zusammenfassung über den Dienst von Jesus. Und lesen wir ruhig schon von 36 an, dann haben wir es so richtig schön rund. Ihr wisst die Predigt, die Gott zu den Kindern Israel gesandt hat, als er verkündigen ließ, den Frieden durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alle. Und was da geschehen ist im ganzen jüdischen Land und wie Gott angefangen hat in Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte. Und diesen Jesus von Nazareth, also Gott, diesen Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligem Geist und Kraft. Und dann wird beschrieben, was Jesus mit dieser Ausrüstung, mit diesem Heiligen Geist und mit dieser Kraft getan hat. Er ist umhergezogen und hat wohlgetan und gesund gemacht alle, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Also erstmal sehen wir hier, dass Gott Jesus ausgerüstet hat. Gott war es. Dann können wir wohl annehmen, dass es Gottes Willen entsprochen hat, dass Jesus diesen Dienst getan hat. Sonst hätte Gott ihn nicht dazu ausgerüstet. Jesus sagt auch, wer mich sieht, sieht den Vater. Das heißt, wenn wir Jesus in den Evangelien sehen oder auch heutzutage, da wo das gelehrt und geglaubt und praktiziert wird, wo Jesus heilt. Wer Jesus sieht, der sieht den Vater, er sieht Gott. Jesus sagt auch, dass der Heilige Geist und der Vater, die in ihm wohnen, dass sie diese Werke tun. Also können wir gewiss sein, dass Jesus absolut im Willen Gottes war. Wenn Krankheit etwas ist, was von Gott kommen würde, dann wäre Jesus ein Rebell gegen den Willen Gottes gewesen. Denn er ist umhergezogen und hat gesund gemacht. Noch etwas Schönes in diesem Text. Die Bibel sagt hier, der Heilige Geist sagt hier, als Jesus die Menschen gesund gemacht hat, hat er ihnen wohlgetan oder etwas Gutes getan. Auch hieran können wir sehen, aus Gottes Sicht, nach Gottes Bewertung, ist Heilung und Gesundheit etwas Gutes. Der Heilige Geist sagt, dass diese Leute gesund gemacht wurden, war etwas Gutes. So, wenn wir krank sind und wollen gesund werden, dann können wir eins wissen, wir wollen dasselbe, was auch Gott will. Wir sind in völliger Harmonie mit Gott. Wir haben uns noch einen letzten Funken von Menschenverstand behalten und gehen nicht einher wie manche Leute, die sagen, Krankheit ist ein Segen und das macht uns demütig und wir lernen etwas dabei und so weiter. Gott sagt, Krankheit ist gut, wenn man sie los ist. Auf gut Deutsch. Da gibt es nichts bei zu lernen. Er sagt, wohlgetan. Und dann noch eine letzte Aussage hier in diesem Text. Die Menschen, die Jesus, dem Jesus gedient hat mit Heilung, waren nicht von Gott gestraft, sondern vom Teufel geplagt. Sie waren vom Teufel überwältigt. oder unterdrückt. Also all den Menschen, heißt es hier, denen Jesus gedient hat, allen Menschen, denen er Heilung und Befreiung gegeben hat, war eins gemeinsam: sie waren unter der Herrschaft, unter der Unterdrückung des Teufels. Es war nicht etwas, was Gott ihnen gegeben hatte. Wie hätte sonst Jesus ihnen das auch wieder wegnehmen können, wenn Gott es gegeben hat? Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Sie sind wirklich eins in allem, was sie tun. Also das sollten wir wirklich behalten. Gott sagt, Gesundheit oder Heilung zu verschaffen ist etwas Gutes. Dazu hat er Jesus ausgerüstet mit Heiligen Geist und Kraft. Und die Menschen, die krank waren, die in Nöten waren, waren vom Teufel geplagt. So, diese Schriftstellen jetzt vorneweg einfach sollen uns schon einführen in das Thema und zeigen, dass Krankheit nicht von Gott kommt. Das wird nachher an manchen anderen Stellen, die ich aber im anderen Zusammenhang dann noch gebrauche, noch deutlicher. Aber schon das zeigt uns, Krankheit ist nicht der Plan Gottes für das menschliche Leben. Es ist nicht Gottes Plan. Gehen wir weiter. Mein zweiter Abschnitt: Ist es Gottes Wille, dass jeder geheilt ist, oder wie kann ich wissen, ob Gott mich heilen will? Dazu etwas ganz Grundsätzliches. Gottes Wille über Heilung ist in der Bibel zu finden. Wenn wir wissen wollen, ob Gott uns heilen will, auch mich, auch dich, nicht nur allgemein, sondern auch mich speziell, dann habe ich eins zu tun, ich habe dieses Buch zu studieren. Ich betone das deswegen so, weil ich wirklich nicht im Einzelfall, sondern wiederholt Folgendes erlebt habe vom Grundschema, dass ich Menschen begegnet bin oder von Menschen gehört habe, die krank sind und die gebetet haben und mit sich haben beten lassen für Heilung und nichts ist passiert. Und eines Tages haben sie etwas erlebt in Form einer Weissagung oder Offenbarung oder Vision und Gott angeblich, in Anführungsstrichen, hat zu ihm geredet und hat gesagt, ich will, dass du krank bleibst und diese Krankheit trägst. Und dann haben sie aufgehört, nach Heilung zu suchen. Und darum sage ich, was Gott über Heilung zu sagen hat und über Krankheit und ob und wer Heilung bekommen darf, das steht in der Bibel. Und wenn wir Träume und Visionen und Offenbarungen und Theologien und Gedanken und Erfahrungen oder irgendetwas haben, und erleben und damit konfrontiert werden, lehren, egal was es ist, was mit diesem Buch nicht übereinstimmt, dann lasst uns davon einen Abschied nehmen und damit nichts zu tun haben wollen. Nicht unsere Vernunft und nicht unsere Erfahrungen bestimmen das. Viele Menschen sagen, ja, ich habe gebetet, es ist nichts passiert, also habe ich angenommen, es muss wohl Gottes Wille sein. Unsere Erfahrungen können uns da keine Auskunft geben, sondern nur das, was die Bibel sagt. Und wir sollten wirklich, so gerne Gott auch Offenbarungen und Visionen und Träume geben möchte. Aber alles, was wir bekommen, prüfen wir an der Bibel. Paulus sagt, wenn jemand kommt und predigt ein anderes Evangelium, als er gepredigt hat, der sei verflucht. Das müssen wir uns mal überlegen. Ein anderes Evangelium. Und das Evangelium, das Paulus gepredigt hat, war nicht nur Jesus gekommen, um die Sünder zu retten, sondern es war das volle Evangelium. Ohne Abstriche, rundum. Und er ist sehr deutlich und sehr krass. Und er sagt, wenn jemand ein anderes Evangelium predigt, also ich meine, das ist wirklich extrem, diese Aussage. Entweder es ist wirklich alles von Gott, was Paulus uns bringt, oder aber er ist total anmaßend und überspannt und arrogant. Eins von beiden gibt es nur. Wer so eine extreme Aussage macht, muss entweder ein Spinner sein oder muss hundertprozentig wissen, dass er weiß, dass er weiß. Versteht ihr, was ich meine? Man kann nicht so eine Aussage machen, einfach nur so aus einer Laune raus. Wer ein anderes Evangelium predigt, wir werden uns noch einige Stellen anschauen, was Paulus für ein Evangelium predigt. So, die Erfahrungen, die wir feststellen, die wir um uns herum sehen, dürfen wir nicht automatisch als den Standard von Gottes Willen nehmen. Ja, ihr kennt das vielleicht und habt da vielleicht auch schon gehört, gerade wenn so ein Thema gelehrt wird, dann kommt immer jemand zu mir und sagt, Aber ich kenne Schwester X und sie ist so treu und sie betet so viel und sie ist in jeder Versammlung und sie ist so eine hingegebene Christin und so reif und sie betet so viel und sie ist auch krank und Gott hat sie nicht geheilt. So meinst du nicht, dass Gott, wenn er sie heilen wollte, sie längst geheilt hätte, so eine super Christin? Ob Gott heilen will oder nicht, mache ich nicht an solchen Beispielen fest, sondern an der Bibel. Und ich weiß, dass man ein sehr hingegebener, sehr ernsthafter und sehr treuer und demütiger Christ sein kann und trotzdem über dieses Gebiet Vorstellungen haben kann, die meilenweit von der Bibel entfernt sind. Und weil man falsche Vorstellungen hat, falschen Glauben hat und weil man falschen Glauben hat, falsche Ergebnisse erntet. So, wir können nicht hingegebene Beispiele von guten Christen nehmen und daran irgendetwas festmachen. Und auch wenn uns in der Bibel Menschen berichtet werden, und das gibt es auch im Neuen Testament, Trophimus zum Beispiel, von Menschen berichtet wird, die krank waren oder aus irgendwelchen Gründen nicht geheilt waren, können wir doch nicht von diesen Beispielen ausgehen und diese Beispiele als Standard nehmen und wieder mal beweisen wollen, was wir oder was manche so gerne bewiesen haben wollen. Dass doch Gott doch nicht durchgehend heilen will. Das kann man nicht machen. Ich will euch auch Beispiele geben, die uns das klar machen, dass es einfach unlauter ist, so eine Art der Bibelinterpretation. Im 1. Timotheus 2,4 heißt es, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Das ist Petrus. Dass alle Menschen gerettet werden. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist der Wille Gottes. So, nun schauen wir uns die Erde an. Sind alle Menschen gerettet und werden alle Menschen gerettet? Da brauchen wir nicht lange zu suchen und wir wissen, dass es Menschen gibt, die ohne Jesus sterben und verloren gehen. So, hier haben wir ein Beispiel dafür, dass die Erfahrung und der Wille Gottes nicht übereinstimmen. Nimm ein anderes Beispiel. Die Bibel sagt, dass jeder Christ erfüllt sein soll mit dem Heiligen Geist. Paulus sagt, ich will, dass ihr alle in neuen Sprachen sprecht. Also diese inspirierte Sprache des Heiligen Geistes. Bei weitem nicht tun das alle Christen. Wieder ein Beispiel. Gottes Wille kontra Erfahrung. Wir können doch nicht die Erfahrung nehmen und sagen, es gibt 3/4 oder 2/3 der Christen, ich weiß nicht genau, die diese Erfahrung nicht kennen oder nicht wollen. Also ist das der Wille Gottes. Ob der Wille Gottes so ist oder nicht, sagt uns nur die Bibel. Ja, versteht ihr diese Beispiele, die ich da einfach bringen will? Und wenn niemand geheilt wäre, jemals geheilt wird, besagt das noch lange nicht, ob Heilung der Wille Gottes ist oder nicht. Sondern nur, was das Wort Gottes zu sagen hat. Erfahrungen sind wichtig, aber unsere Erfahrungen sollten nicht an erster Stelle stehen. Und ich bin dafür, dass unsere Erfahrungen biblisch werden. Und wenn meine Erfahrungen nicht mit der Bibel übereinstimmen, dann weiß ich eins, sie brauchen eine Veränderung. Und ich verändere nicht die Bibel nach meinen Erfahrungen. Also nochmal, wenn da Menschen geschildert werden in der Bibel, wie dieser Trophimus, die nicht geheilt werden, können wir nicht kühn den Schluss ziehen, hier ist einfach offensichtlich, dass es nicht Gottes Wille ist. Das steht nicht da, es steht nur da, dass Trophimus nicht geheilt wurde. Dann habe ich mal sowas gehört. Ja, Trophimus war noch ein Mitarbeiter von Paulus. Und dieser mächtige Mann Gottes, der nur so die Hände aufgelegt hat und da hat es nur so gerumst und die Leute wurden geheilt und so weiter. Denkst du nicht, wenn Gott das gewollt hätte, hätte Paulus einfach ihm die Hände aufgelegt und der wäre gesund geworden? Da haben Menschen, wir kommen nachher im Beispiel von Jesus noch dazu, Vorstellungen über Heilung, die wirklich nicht mit dem Wort übereinstimmen. Und darum gibt es so viel Verwirrung. Und wir müssen wirklich lernen, was die Bibel darüber sagt. Selbst wenn jemand noch so gesalbt ist und noch so begabt ist vom Herrn und in dieser Richtung in Bezug auf Heilung und Befreiung dienen kann vom Herrn, hängt es immer noch von einem entscheidenden Faktor unsererseits ab. Und das ist unser Glaube. Ich war mal in einer Gegend, wo ein mächtiger Mann Gottes gedient hat. Und da sind Tausende zum Herrn gekommen und die ganze Umgebung bis rein ins Klima hat sich verändert. Und doch gab es in allernächster Nähe seines Wohnhauses immer noch unbekehrte Leute. Und man kann nicht sagen, ja, wenn so ein mächtiger Mann Gottes da unten haust, dann ist alles weit und breit bekehrt. Nein, so ist das nicht. So ist das nicht. Und wir werden das nachher bei Jesus auch noch sehen. Dann gibt es so Argumente wie, die Zeit der Wunder ist eben vorbei. Und da werden dann auch Bibelstellen genommen, wie der Schluss von 1. Korinther 13, dass alles aufhören wird, das Zungenreden wird aufhören und das Weissagen wird aufhören und die Erkenntnis wird aufhören. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gehört habt. Oder eine Frau, mit der ich beten wollte, die wirklich in großen körperlichen Nöten war und sie war sogar irgendwie vorbelastet, kam von Zeugen Jehovas. Und ich wollte mit ihr beten. Sie hatte furchtbare Schmerzen und Schmerzmittel halfen nichts und so weiter. Und ich habe ihr gesagt, wir beten jetzt, was anderes hilft sowieso nicht mehr. Und Gott wird sie anrühren und wird diese Schmerzen wegnehmen. Und wie aus der Pistole geschossen, sagt diese Frau zu mir, nein, Gott tut so etwas heute nicht mehr. Ich sage, woher wissen Sie das? Ja, das ist so. Ich sage, auf welche Bibelstelle gründen Sie Ihr Wissen? Sie konnte mir keine sagen, außer Gott tut so etwas heute nicht mehr. Und ich versuchte ihr Bibelstellen zu geben. Sie war völlig zu und dicht. Also da war etwas in ihren Gedanken, eine dicke Festung, und da konnte nichts an sie herankommen. Und ich konnte nicht für sie beten. Ich konnte es nicht. Weil sie einfach davon überzeugt war, das geht nicht. Und wenn wir die Bibel lesen und versuchen herauszufinden, von wann bis wann, also von so und so viel vor Christi bis weiß ich nicht wie viel nach Christi, die Zeit der Wunder war, dann werden wir eins feststellen, es hat niemals eine Zeit der Wunder gegeben, wo Gott gesagt hat, in der Zeit will ich Wunder tun. Das findest du nirgendwo in der Bibel. Aber du findest nur, dass da beschrieben wird, ein Gott, der Wunder tut. Und von diesem Gott wird gesagt, oder er sagt von sich selbst, dass er sich nicht ändern wird. Dass er sich festgelegt hat, dass er im Traum nicht daran denkt, sich jemals zu verändern. Sondern dass er immer der Gleiche sein wird. Immer der Gleiche. So eine Zeit der Wunder, das können wir wirklich vergessen. Das gibt es in der Bibel nicht. Es gibt nur einen Gott, der Wunder tut. Der sich nicht verändert hat. Er hat sich wirklich dazu festgelegt. Es wird über Jesus gesagt, dass er derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und ich hatte einen theologischen Kommentar gelesen zu dieser Stelle, und da hieß es, dass Jesus derselbe ist, alle Zeiten, heißt noch lange nicht, dass er auch genauso handelt. Ich meine, das ist wirklich Haarspalterei. Wenn Jesus in der Bibel Sünde vergibt, aber ich habe nicht die Gewissheit, ob er heute der gleiche ist, dann wie kann ich wissen, ob mir überhaupt noch meine Sünden vergeben werden? Das kann ich nur wissen, weil es Bibelstellen gibt, die mir sagen, das ist meine einzige Quelle der Information, Bibelstellen, die mir sagen, wenn du deine Sünde bekennst, dann ist er treu und gerecht und vergibt dir und er reinigt. Das ist die einzige Möglichkeit, eine Information über Gott zu haben und mich darauf zu stützen. Und dann kann daherkommen, wer will, und sagen, Gott vergibt heute keine Sünden nicht mehr. Dann habe ich das Bibelwort und es ist mir lebendig und ich weiß, was ich weiß und ich handle danach und ich erlebe das. Und mit derselben Kühnheit und Sicherheit und Selbstverständlichkeit nehme ich biblische Aussagen, die wir uns nachher noch genauer anschauen werden, wo Gott sagt, dass Heilung in seinem ausgesprochenen Willen für mich und für dich drin ist. Und dann stört es mich nicht, oder es sollte mich nicht stören, dass es da Menschen gibt und auch Christen gibt, die das abstreiten. Und überhaupt finde ich es blanken Unsinn zu sagen, die Zeit der Wunder ist vorbei. Dieselben Theologen oder Christen, die so etwas behaupten, glauben immerhin, jedenfalls ein Teil, noch an Bekehrung, an Wiedergeburt. Und wenn Wiedergeburt kein Wunder ist, dann weiß ich nicht, was überhaupt ein Wunder ist. Jedes Eingreifen Gottes, jede Gebetserhörung ist ein Wunder. Wenn Gott nicht erhört und wenn wir Dinge beten, die wir alle selber machen könnten, dann warum beten wir überhaupt? Wir kommen doch mit den Dingen zu Gott, die wir nicht lösen können. Deswegen beten wir doch. Und er greift ein und er handelt. Und daran sehen wir, es gibt nicht so eine Zeit, wo Gott gesagt hat, da will ich eingreifen und die restliche Zeit bin ich zwar auch allmächtig und schaue mir alles an, bin sehr interessiert, aber ich tue nichts. Das ist doch nicht der Fall. Gott handelt immer noch. Und eine kleinste Gebetserhörung ist ein Beweis dafür, dass der Gott der Wunder immer noch in Aktion ist. Amen. So, wir werden hier weiter fortschreiten und uns gleich den Plan der Erlösung genauer anschauen. Und dann werden wir wirklich, denke ich, vom Wort überzeugt werden. Wenn nicht jetzt sofort, dann wirklich, indem ihr euch diese Worte zu Gemüte führt, damit lebt und das aufnehmt, dass es wirklich von Gott vorgesehen ist, dass du gesund bist und gesund bleibst. Und erst wenn diese Gewissheit da ist, dass Jesus mich heilen will und dass er will, dass ich gesund bleibe, dann kann überhaupt Glauben entstehen. Man kann überhaupt nicht Glauben entwickeln lassen oder im Glauben beten, wenn diese Frage nicht geklärt ist. Will Gott überhaupt mich heilen? Weil in dem Moment, wo du nämlich anfängst zu beten, kommt der Teufel und sagt, dass Heilung da ist und dass Gott heilen kann. Das wissen wir alle und das ist ganz klar. Aber woher willst du wissen, dass gerade du ausgerechnet, wo so viele andere nichts bekommen, ausgerechnet du gesund wirst? Und wenn du das gründest, ja, Schwester X hat auch bekommen und Bruder Y auch, hast du nichts, womit du dem Teufel diesen Zweifel widerstehen kannst. Du hast nichts, weil deine Gefühle und deine Erfahrungen keine brauchbare Waffe sind gegen den Teufel. So eine Gewissheit des Willens Gottes ist die erste Voraussetzung, dass überhaupt dieser Prozess des Glaubens in Gang kommt. Es gibt einen Mann, einen Aussätzigen, Matthäus 8, vielleicht schlagen wir es jetzt nicht auf. Er kommt zu Jesus und er sagt, wenn du wohl willst, kannst du mich reinigen. Er glaubt an einen Jesus, der heilen kann. Und das ist, was fast alle Christen heutzutage tun. Sie glauben an einen Jesus, der heilen kann. Und trotzdem ist er nicht geheilt, obwohl er an einen Jesus glaubt, der heilen kann. Warum? Weil er gar nicht weiß, ob es der Wille Gottes ist. Er weiß das nicht. Und darum kommt er zu Jesus. Gut, dass er zu Jesus kommt und nicht zu Menschen. Und Jesus sagt, ich will es. Das ist der einzige Mensch in der Bibel, der uns beschrieben wird, der um Heilung betet, Herr, wenn es dein Wille ist. Der einzige Mensch. Und die christliche Tradition lehrt uns, man muss da vorsichtig sein, man muss der Souveränität Gottes nicht vorgreifen und ihn zwingen. Man muss, wenn man schon für Heilung betet, man muss sagen, Herr, wenn es dein Wille ist, dann heile mich. Und das ist die größte Lüge und Lähmung des Teufels überhaupt. Dann hat er uns gelehrt, ein Gebet zu sprechen. Wenn man ein bisschen Ahnung hat von der Bibel, was sie sagt über Glauben und Gebet, dann weiß man, das ist ein Gebet, was überhaupt nicht erhört werden kann. Das kann überhaupt nicht erhört werden. Und auch bei diesem Mann. Erst hat Jesus ihm klar gemacht, ich will. Und dann hat er ihm gedient. So, es ist wirklich wichtig, dass wir wissen, Gott will mich heilen. Gott will im Allgemeinen heilen und er will auch mich heilen und mich gesund sehen. Das ist wirklich wichtig und da fängt erst der Glaube an. Jetzt schauen wir uns den Plan der Erlösung an. Erstmal Gottes Wirken im Alten Bund. Wir wissen, dass es einen Bund gab mit Israel, das noch nicht das höchste und vollkommenste war seines Lebens, seines Wirkens mit den Menschen, das kam es durch Jesus, aber es war ein Schatten, sagt das Neue Testament, ein Schatten des Zukünftigen. So, als das Volk Israel aus Ägypten, was Knechtschaft, was ein Bild für den Herrschaftsbereich des Teufels ist, rausgeführt wurde, sagt Gott gleich nach dem Auszug, ich bin der Herr, dein Arzt, zu dem gesamten Volk von 2 oder vielleicht 3 Millionen. Ich bin der Herr, dein Arzt. Und dann gibt es eine Psalmstelle, die habe ich jetzt nicht mehr rausgesucht. Ich meine 105, ich weiß nicht genau, wo Gottes Wort sagt, als sie rauszogen aus der Wüste und all diese Jahre in der Wüste waren, es war nicht ein Kranker und ein Schwacher unter ihnen. Ich meine, Gott hat wirklich sein Wort gehalten. Er hat wirklich sein Wort gehalten. Über Jahre hat er bewiesen, dass er der Herr der Arzt ist. Und da gab es weder Apotheke, noch Krankenhaus, noch irgendetwas nebenan, wo man schnell hingehen konnte. Gott war wirklich ihr Versorger. Vielleicht sollte ich das sagen. Ich rede nicht gegen ärztliche Kunst. Ganz und gar nicht. Aber wenn wir hier von Heilung reden, da sagen wir, dass Gott da ist und dass er mehr und dass er Besseres tun kann als Ärzte, die wirklich, das muss man glaube ich wirklich sagen, bei all dem, was getrieben wird und entwickelt wird und geforscht wird, wirklich ihr Äußerstes geben. Und trotzdem gibt es eine Fülle von Dingen, die sie halt nicht können. Was man ihnen nicht vorwerfen kann. Da ist einfach das Maß der Wirksamkeit begrenzt. Dann sagt Gott, wenige Kapitel weiter, 2. Mose 23, 25, ich will alle Krankheit von dir wenden. Alle Krankheit, sagt Gott, will ich von dir wenden. Und dann beschreibt Gott, 5. Mose 28, die ganzen Auswirkungen seines Bundes mit dem Volk Israel. Da gibt es die Hälfte des Kapitels über Segen und die Hälfte über Fluch. Unter dem Fluch, der auf die Menschen kommt, die böswillig und mit Vorsatz und absichtlich sich von Gott abwandten damals unter diesem alten Bund, ist eine Aufzählung von vielen, vielen einzelnen Krankheiten. Und zum Schluss heißt es, alle anderen Krankheiten, die nicht aufgezählt sind, all das gehört zum Fluch, also nicht zu dem Teil, den Gott für uns vorgesehen hat. Alle Krankheiten gehören nicht zu dem, was Gott für uns vorgesehen hat. Er sagt, ich lege dir vor, zum Volk Israel, Segen und Fluch, damit du den Segen wählst. Und in dem Segen ist Gesundheit und Heilung und in dem Fluch ist Krankheit. So, ich glaube, deutlicher kann man es nicht ausdrücken. Gott will, dass wir gesund sind. Allesamt. Und wenn es so sein sollte, wir kommen gleich noch dazu, dass im neuen Bund an dieser Stelle, was Heilung und Gesundheit angeht, die Verheißungen reduziert wurden, der Segen beschnitten worden ist, dann schlage ich eins vor, wenn du krank bist, tritt über zum jüdischen Glauben. Denn da hast du noch die Verheißungen, das ist immer noch in Kraft für sie, dass du Heilung hast. Wenn das wirklich so sein sollte, wie uns das manche einreden wollen, dass im neuen Bund, der besser ist, sagt Paulus, die Segnungen an dieser wichtigen Stelle plötzlich schmaler geworden sind und beschnitten worden sind und knapper sind, dann sollten wir zurück zu dem Ursprung gehen, da war noch mehr zu holen. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt, das ist nur, was Menschen sich ausdenken. Aber noch eine Stelle vom alten Bund, Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele. Alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen, lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir vergibt alle deine Sünde und heilt alle deine Gebrechen. Alle Sünde vergibt Gott und alle Krankheit heilt er. Und das ist genau das, was am Anfang eben durch Adams Fall schiefgelaufen ist. Sünde kam rein und durch Sünde auch Krankheit. Und wenn Gott Sünde vergibt, nimmt er auch die Krankheit weg. Denk zum Beispiel an die Geschichte, als das Volk rebellierte, sich abwandte gegen Gott und dann diese Schlangen kamen, diese feurigen Schlangen. Und die Leute gebissen wurden und starben. Und dann haben sie geschrien zu Mose und er hat gebetet und Gott hat ihm gesagt, mach eine Schlange aus Kupfer und halte sie hoch. Und jeder, der gebissen ist, heißt es dort, und sieht sie an, soll gesund werden. Jeder. Jeder, der gebissen ist, kann durch Aufsehen, sagt Gott im Alten, an dieser Stelle im Alten Bund, kann durch Aufsehen auf die erhöhte Schlange gesund werden. Da gab es nicht welche, die guckten auf die Schlange und Gott hat gesagt, nein, für dich habe ich vorgesehen, dass du krank bleibst. Gott hat gesagt, jeder, der gebissen ist, das war die eine Voraussetzung, man musste krank sein. Und die zweite, man musste auf diese Schlange sehen. Der sollte gesund werden, ohne Ausnahme. Und das Schöne ist, wenn ihr vorne im Johannes lest, dann heißt es, so wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss des Menschen Sohn erhöht werden. Das heißt, das Kreuz Jesu ist eine Entsprechung der erhöhten Schlange in der Wüste. Genauso wie Mose die Schlange erhöht hat, so muss des Menschen Sohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Wie viele sollen nicht verloren gehen? Alle. Alle sollen ewiges Leben haben. Und ewiges Leben in Gottes Sicht, nicht in menschlicher, theologischer Sicht, in Gottes Sicht beinhaltet körperliche Heilung. Der Fall wird aufgehoben, der Sündenfall wird wieder aufgehoben. Aber das war schon im alten Bund verheißen. Sündenvergebung und auch Heilung für den Körper. Und jetzt kommt der neue Bund. 1. Johannes 3, 8, Jesus ist gekommen, oder dazu ist Jesus gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. 1. Johannes 3, 8. Und dazu gehören auch, neben dem alten Adam, wo die Sünde ihren Ursprung hat, auch Krankheit und die Möglichkeit für Gott, uns Sünde zu vergeben. Das sind die Werke des Teufels, und Jesus ist gekommen, um das zu zerstören, und das tat er letztendlich am Kreuz. Jesus hat am Kreuz dieses Werk vollbracht, und sein dreijähriger Dienst vorher war ein Vorgriff auf das, was er tun würde am Kreuz. Und jetzt wollen wir uns einer ganz zentralen Stelle, Jesaja, nähern, Jesaja 53, und uns die etwas anschauen. Hier hat Jesaja mehrere Jahrhunderte vor dem Ereignis eine Offenbarung oder eine Vision von Gott über Jesus am Kreuz. Und das ist wirklich in Bezug auf, was Paulus Evangelium nennt, oder was im Neuen Testament überhaupt Evangelium genannt wird, eine ganz, ganz zentrale Stelle. Wir werden das gleich noch sehen, die wiederum auftaucht in den neutestamentlichen Schriften, nehmen sie direkt und dann auch indirekt mehrmals zitiert wird oder darauf angespielt wird. Eine ganz zentrale Stelle, und es ist wirklich interessant, ihr wisst es vielleicht aus eurem Leben, ich kann es aus meinem Leben sagen, und bei der Christenheit im Allgemeinen kann man es auch sehen, man kann eine Bibelstelle lesen und lesen und lesen, jahrelang und jahrzehntelang, und plötzlich sagt einem der Heilige Geist, was es eigentlich bedeutet. Und man fragt sich hinterher, was habe ich nur all die Jahre mit dieser Stelle gemacht? Es steht doch hier drin, es steht doch ganz genau da. Irgendwie hat man eine Brille aufgehabt und hat es mit den Augen der Welt oder der Tradition oder des Unglaubens und der menschlichen Weisheit gelesen. Und diese Stelle auch, wirklich, ich weiß nicht, wie man es noch deutlicher ausdrücken kann, und trotzdem gibt es Menschen, die gerade diese Stelle benutzen, um zu belegen oder belegen zu wollen, dass Heilung nicht für heute ist. Es ist mir absolut unbegreiflich, aber wenn ich zurückdenke, gab es auch in meinem Leben eine Zeit, wo ich gedacht habe, das ist wirklich pfingstlicher Extremismus, zu glauben und zu behaupten, Heilung wäre heute für jeden Menschen da. Lass uns mal sehen, was dort von Jesus gesagt wird. Fangen wir in Vers 3 an. Er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Das bezieht sich wirklich auf Jesus am Kreuz. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Erstmal müssen wir hier etwas Wichtiges bemerken, hier ist die Rede von Krankheit und von Schmerzen. Und dann steht da ein Wort, was man in der Grammatik besitzanzeigendes Fürwort nennt. Und welche Krankheit und welche Schmerzen hat er getragen? Unsere, steht in meiner Übersetzung. Unsere. Und ich weiß eins, wenn das Wort unsere genannt ist, bin ich eingeschlossen. Ja? Wenn du heute Abend hier meinetwegen herkommen würdest und würdest einen dicken Kuchen auf den hier in den Raum stellen und würdest sagen, der gehört uns allen, dann weiß ich eins, mir gehört ein Stück von diesem Kuchen. Wenn du aber sagst, das ist meiner oder das gehört denen da, dann sehe ich blass aus. Aber wenn du sagst, unser, dann weiß ich eins, mir gehört ein Stück davon. Oder seht ihr das anders? Amen, wir verstehen noch immerhin Deutsch. Und hier heißt es, er trug unsere Krankheit und unsere Schmerzen. Wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre, aber er ist um unserer Missetat oder Abtrünnigkeit willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinem Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Und dann nochmal unten in Vers 11, er den vielen Gerechtigkeit schaffen, er trägt ihre Sünden und er hat die Sünden der vielen getragen. Und das Erstaunliche an diesem Bibelvers ist hier, Vers 6. Der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Jeder, der Christ ist, glaubt diesen Bibelvers, dass Jesus Christus am Kreuz meine Sünde getragen hat. Wer das nicht glaubt, ist ja gar kein Christ. Er ist ja noch mittendrin in seinen Sünden, weil er nicht an Sündenvergebung und an der Rettung im biblischen Sinne glaubt und darum noch gar nicht teilhaftig geworden ist der göttlichen Natur, keine neue Schöpfung geworden ist. Alle evangelikalen Christen, ob sie im katholischen oder evangelischen oder im freikirchlichen Lager oder wo auch immer sind, sie glauben diesen Vers, dass Jesus am Kreuz nicht nur die Sünden der Menschheit getragen hat, die bis dahin gelebt hat, sondern aller Menschen. Das glauben sie. Sonst wären es nicht unsere Geschwister. Alle Christen glauben das. Und dann kommen sie daher und sagen, ja, aber das heißt noch lange nicht, dass in Vers 4 er auch unsere Krankheit und unsere Schmerzen getragen hat. Und dann frage ich mich, warum nicht? Ich meine, wir haben nur gelesen, was Vers 6 sagt. Er hat unsere Sünden, oder der Herr warf unsere Sünden auf ihn. Und wenn ich das akzeptiere, und ich akzeptiere nicht Vers 4, er trug unsere Krankheit und unsere Sünden und nehme es genauso, wie es da steht, dann verdrehe ich das Wort Gottes. Stimmt ihr mit mir damit überein? Und noch etwas Schönes. Diese hebräischen Verben, ich kann kein Hebräisch, aber ich habe von Leuten gelesen, die Hebräisch können und sogar darin sehr gut sein sollen, was ich nicht nachprüfen kann. Die haben mir vermittelt, diese Verben in Vers 4, er trug und lud auf sich. Diese Worte im Hebräischen in Bezug auf die Krankheit, er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen, sind exakt die gleichen Worte wie in Vers 11 und Vers 12, er trägt die Sünden und hat die Sünde der vielen getragen. Ich meine, wenn das gleiche Wort gebraucht wird, einmal für Sünde und einmal für Krankheit, und ich nehme das eine Wort so, wie es da steht, dann habe ich wohl, denke ich, die Verpflichtung, in dem anderen Zusammenhang das Wort genauso zu nehmen, wie es da auch steht und nicht anders. Wenn Gott auch nur im Entferntesten andeuten wollte, dass hier ein anderes Tragen gemeint ist, vielleicht nur symbolisch oder irgendwie nur so aus Sympathie, dann hätte er mit Sicherheit ein anderes Wort genommen. Mit Sicherheit. Damit wir ja nicht vermessen sind und denken, haha, der hat auch meine Krankheit getragen. Gott passt schon auf uns auf, dass wir nicht extrem werden. Er hat uns ein klares Wort gegeben, mit einer klaren Sprache, die wir verstehen können. Also ich kann diesen Text heute nur noch so lesen, etwas Zweifaches ist am Kreuz passiert. Als Jesus am Kreuz war, heißt es in 2. Korinther 5, 21, wurde er Sünde. Er wurde das, was ich sowieso schon war und was du auch warst. Sünde, getrennt von Gott, dem Tode verfallen. Er wurde das für mich, damit ich gerettet sein kann, damit ich eine neue Kreatur sein kann. Er hat meine Sünden, hier wie es in Vers 6 heißt, auf sich genommen. Warum? Damit wir Frieden haben. Die Strafe liegt auf ihm, die Sünde zieht Strafe nach sich und die Strafe liegt auf ihm. Aus welchem Grund? Damit ich jetzt nicht mehr Strafe tragen muss, sondern straffrei sein kann. Und wenn ich straffrei bin, habe ich auch Frieden. Ein Frieden, das weiß jeder, der ein Ding gedreht hat und noch auf freiem Fuß ist, der zittert und bangt, und mancher über Jahrzehnte, ob das rauskommt. Der hat keinen Frieden. Und wenn Jesus meine Strafe getragen hat, dann habe ich Frieden. Und das ist nur eine Seite des Austausches. Es heißt hier, durch seine Wunden bin ich heil geworden. Gott sagt, er hat Jesus krank gemacht, mit Krankheit zerschlagen, heißt es hier in Vers 10. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Aus einem einzigen Grund, damit ich nicht mehr krank sein muss. Und bitte unterdrückt mal für den Moment diesen seelischen Impuls, ja, aber ich bin doch noch krank. Lasst uns erstmal wirklich das sacken lassen und wirken lassen, was Gott sagt. Gott sagt, die Krankheit hat er auf Jesus gelegt, damit wir Heilung haben. Ich habe mir mal die Frage gestellt, hier Vers 4, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Das war am Kreuz. Und ich habe mir die Frage gestellt, ja, Jesus hat es getragen, wohin hat er es getragen? Und auf einmal wurde mir sehr vieles sehr deutlich und sehr klar. Als Jesus aus dem Grab kam, als er nach 3 Tagen auferstanden war, hatte er den neuen Leib, der mit Sicherheit, so sagt uns das die Bibel, ohne Krankheit war. Damit stimmt ja alle überein. Oder? So, jetzt pass auf. Am Kreuz war er voller Krankheit. Er trug unsere Krankheit. Dann 3 Tage in den untersten Örtern der Erde und nach 3 Tagen auferstanden ohne Krankheit. So hat er unterwegs die Krankheit abgelegt. Amen. Er ging zum Teufel in die untersten Örter und hat gesagt, da Satan, du kannst all deinen Mist, mit dem du die ganze Menschheit geplagt hast, wiederhaben. Sie sollen es nicht mehr haben. Er hat die Krankheit zurückgebracht zu dem Erfinder. Und hat gesagt, du kannst es alles wieder haben, wir wollen es nicht mehr. Und du hast kein Recht mehr. Das ist, was die Bibel uns sagt. Ich meine, irgendwo muss es unterwegs gelassen haben. Und ich denke, Gott, ein gerechter Gott ist, hat es dorthin gebracht, wo es herkommt. Das ist das Verursacherprinzip. Das finde ich auch ganz richtig. Dorthin, wo es herkommt. So, das ist, was Jesus getan hat. Am Kreuz. Er hat unsere Krankheit getragen. Und jetzt wieder zurück zu unserem Impuls, den ich euch gebeten habe, noch ein bisschen unten zu halten. Ja, aber ich habe doch noch Krankheit. Stell dir vor, du hast gesündigt oder vielleicht du bist noch gar kein Christ und du hast Schuldgefühle. Und ich sage dir jetzt, Jesus hat deine Sünden und deine Schuld am Kreuz getragen. Und du sagst, ja, aber ich habe doch noch, ich fühle doch noch. Ja, dann akzeptiere das, was Gott sagt, glaube das und dann, früher oder später, muss auch deine Seele und deine Gefühle akzeptieren, was das Wort schon längst beschlossen hat. Und wer seine Sünden Jesus übergibt und festhält, Herr, du hast es getragen für mich, ich bin frei, erlebt, selbst wenn wir ein hartnäckiger Fall sind, nach einiger Zeit das, was er vorher geglaubt hat. Er fühlt das, er erlebt das, was er geglaubt hat. Und das gleiche Prinzip in Bezug auf Krankheit. Aber da kommen wir nachher noch zu. Mir wird schon warm. Wir wollen noch ein bisschen weiter schauen. Ich sagte, diese Jesaja 53 Stelle ist die zentrale Stelle über das Evangelium und das, was das Neue Testament über Evangelium zu sagen hat. Lass uns ein bisschen da weiter forschen. Matthäus 8, Vers 17. Matthäus 8, Vers 17. Auch fangen wir ruhig bei 14 an. Ist immer gut, eine Heilungsgeschichte zu lesen. Jesus kam in das Petrushaus und sah, Vers 14, dass dessen Schwiegermutter lag und hatte das Fieber. Da ergriff er ihre Hand und das Fieber verließ sie. Ich finde das wunderbar. Wenn Jesus zupackt, muss die Krankheit weggehen. Das ist so schön. Warum? Weil er voll von göttlicher Heilungskraft ist. Und wenn er zufasst, dann muss der Teufel loslassen. Eins von beiden geht nur. Das Fieber verließ sie, sie stand auf und diente ihm. Am Abend brachten sie viele Besessen zu ihm. Er trieb die Geister aus durch sein Wort und machte alle Kranken gesund. Übrigens, ihr solltet das in den Evangelien studieren und ihr werdet folgende Bemerkung, folgende Entdeckung machen. Es gibt nicht einen Menschen in den Evangelien, der krank war und der zu Jesus kam. Nicht einen einzigen findest du bei all diesen vielen Heilungsberichten, der zu Jesus kommt und Gesundheit haben will. Und Jesus muss ihm leider sagen, weißt du, der Vater offenbart mir gerade im Heiligen Geist, es ist doch sein Wille, dass du diese Krankheit behalten sollst, wenigstens noch für einige 10, 20 Jahre, damit du gesund wirst an deiner Seele und damit dein Körper widerstandsfähig wird oder dein Charakter christlicher wird. Nirgendwo hat Jesus auch nur in einem Fall einen Menschen, der um Heilung gebeten hat, abgewiesen. Jesus hat Menschen abgewiesen. Einer, der nicht glauben wollte und der sich Jesus überhaupt nicht richtig anvertrauen wollte, der Jesus missbrauchen wollte, seine Erbschaftsangelegenheiten zu regeln. Der die Macht und den Einfluss von Jesus missbrauchen wollte. Und die Pharisäer, die Zeichen haben wollten, um Jesus zu fangen. Die hat Jesus abgewiesen. Aber Menschen, die in Nöten waren, jetzt nicht nur körperliche Nöte, egal was es war, die zu Jesus kamen, denen hat er gedient und das Problem gelöst. Du kannst es schnell feststellen, indem du einfach nochmal die Evangelien liest. Da ist nicht ein Mensch. Und ich meine Folgendes. Wenn es wirklich so sein sollte, wie mir manche erzählt haben und wie ich auch geglaubt habe lange Zeit, wenn es wirklich so sein sollte, dass es doch in gewissen Fällen, und sei es nur Ausnahmefällen, doch der Wille Gottes ist, aus pädagogischen Gründen mich krank sein zu lassen, damit ich irgendetwas Demut oder irgendetwas lerne, dann sollte doch mindestens, denke ich, ein Beispiel in den Evangelien oder meinetwegen in der Apostelgeschichte drin sein, wo mir das vorexerziert wird. Mindestens ein Beispiel sollten wir haben. Die Schrift sagt, für alles, was wir hier behaupten, müssen wir mindestens zwei Zeugen haben. Zwei Schriftbelege. Ich wäre schon mit einem zufrieden. Aber ich weiß, dass es das nicht gibt. Ich habe die Evangelien gelesen und gelesen. Und es gibt diese Stelle nicht, wo Jesus sagt, Gott sagt mir, dass du krank sein sollst. Und damit sollst du den Vater verherrlichen. Wisst ihr, Krankheit verherrlicht nicht Gott. Krankheit ist ein Werk des Teufels, und wie kann es dann kann Krankheit Gott verherrlichen? Das geht doch gar nicht. Das Werk verherrlicht immer den, der es gemacht hat. So, und Krankheit hat Gott nicht gemacht, und darum verherrlicht es auch ihn nicht. Und wenn ihr seht, die Leute fingen an, Gott zu preisen und spontane Lobpreisversammlungen zu haben, wenn geheilt wurde. Und nicht, wenn sie einen Kranken gesehen haben. Wenn sie einen Kranken gesehen haben, oh, das hat Gott gemacht, preist dem Herrn für seine Taten, seine wunderbaren Taten, seine Güte ist ohne Ende. Nein, das haben sie nicht gemacht, nicht einmal. Aber wenn Jesus geheilt hat, dann fingen sie an, ihn Gott zu preisen. Sie gaben Gott die Ehre, sie verherrlichten Gott, sie priesen Gott laut. Solche Stellen finden wir dann, wenn Heilungen geschahen. Und nicht vorher, nicht bei Krankheit. Wo waren wir jetzt? Er machte alle Kranken gesund. Und jetzt kommt eine wichtige Bemerkung von Matthäus, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der spricht, er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheit hat er getragen. Jesaja wird hier zitiert von Matthäus und er sagt, als Jesus heilt, erfüllt sich diese Stelle. Und da habe ich einen klugen Kommentar gelesen. Und er sagt, an dem Tag, als Jesus geheilt hat, da hat sich Jesaja endgültig erfüllt. Das heißt, wir haben keinen Anspruch darauf, dass es auch heute noch so ist. Erstmal hat Jesus danach weiter geheilt. Wenn wirklich dann nur Jesaja erfüllt werden sollte, in dem Sinne an einem historischen Tage, dann warum hat Jesus weiter geheilt? Und außerdem steht hier immer noch unsere. Und wir sind 700 Jahre dichter an meinem Fall. Und es steht immer noch unsere Krankheit. Wenn das abgeschlossen ist, dann könnte hier Jesaja zitiert werden mit einer neutestamentlichen Interpretation und da steht, er hat ihre Krankheit getragen, bis zum Jahre 32 alles getragen. Aber da steht immer noch unsere und dann weiß ich, ich bin dabei. Sollte eines Tages vom Himmel, wohlgemerkt, eine neue Ausgabe kommen, wo da nicht mehr unsere und meine steht, dann können wir nochmal drüber reden, aber ich weiß, dieser Tag wird nicht kommen. Gott ändert nicht sein Wort um einiger theologischen Meinungen willen. Gott hat das nicht nötig. Er wird sein Wort nicht ändern. Er hat gesagt, ich will nicht ändern, was aus meinem Mund gegangen ist. Preist dem Herrn, er ist der Arzt, er ist der Heiler. Und wenn er das für Israel war, dann ist er das heute genauso. Und wenn Gott nicht wollte, dass du gesund bist, dann warum hat er deine Krankheit auf Jesus gelegt? Dann hätte er sagen können, Jesus trug die ganze Krankheit der Welt mit Ausnahme von dir. Wenn Gott nicht will, dass du gesund bist, dann warum hat er das getan? Warum hat er die Krankheit auf Jesus gelegt? Mich überzeugen diese Bibelstellen. Und die reden für mich eine sehr klare Sprache. Matthäus zitiert hier Jesus, Jesaja, in dieser Stelle und sagt, dass da es erfüllt wurde. Aber es gibt eine weitere Passage, wo nochmal Jesaja zitiert wird, diese zentrale Stelle, im Petrus. 1. Petrus 2,24. Das ist ein indirektes Zitat, das heißt, hier steht nicht im Text, jetzt zitiere ich Jesaja, wie eben bei Matthäus, sondern wir können es nur an den Worten, am Inhalt sehen, aber die sind sehr, sehr deutlich, dass man, wenn man das liest, keine Frage hat. Vers 22, welcher Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild gelassen hat, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen, welcher keine Sünde getan hat, ist auch kein Betrug in seinem Munde erfunden, welcher nicht widerschallte, er gescholten ward, nicht drohte, da litt, er stellt es dem anheim, der Recht richtet, welcher unsere Sünden hinaufgetragen hat an seinem Leib auf das Holz, auf das wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Wieder der Austausch des Kreuzes. Jesus hat die Sünde getragen, damit ich jetzt die Gerechtigkeit sein kann. Und dann weiter, durch welches Wunden ihr seid heil geworden. Hier schaut Petrus zurück zum Kreuz. Jesaja schaut nach vorne, aber Petrus sieht zurück und er sagt, dort am Kreuz seid ihr heil geworden. Genauso wie die ganze Welt am Kreuz Sündenvergebung von Gott bekommen hat. Aber damit sie diesen Frieden, dieses endlich mal wieder durchschlafen können, erleben kann, muss sie zu Jesus kommen und ihm das glauben und ihm abnehmen, im Glauben das beanspruchen. Und dann erlebt sie wieder, dass sie Frieden hat. Und das Gleiche mit Krankheit. Jesus hat nicht nur die Krankheit der Christen getragen, sondern die Krankheit der ganzen Welt hat er auf sich genommen. Ich weiß nicht, wie das möglich sein konnte. Das geht in meinen Verstand nicht mehr rein. Aber ich weiß eins, dass es so ist. Und das reicht schon aus. Ich muss nicht verstehen, wie Heilung funktioniert. Ich muss nur verstehen, dass es da ist und dass ich es mir holen kann, um es zu erleben. Das reicht aus. Ich verstehe nicht, wieso meine Sünden am Kreuz von Golgatha vor 2000 Jahren, wo ich noch gar nicht da war, getragen sein konnten. Das kann ich nicht verstehen. Aber ich habe Sündenvergebung erfahren und das ist gut. Und das ist was Schönes. Und das kann ich erfahren, ohne es zu verstehen. Und das Gleiche mit Heilung. Du kannst auch Heilung empfangen, ohne das bis ins Detail zu verstehen. Gehen wir mal weiter. Also jetzt haben wir schon mal im Neuen Testament Matthäus und Petrus. Petrus ist einer von denen, die am dichtesten mit Jesus waren. Petrus, Jakobus und Johannes gehörte zum engsten, zum harten Kern der Schar um Jesus. Und Petrus sagt, dass Jesus am Kreuz die Krankheit getragen hat und dass wir schon geheilt sind. Das ist ja hier vollendete Vergangenheit. Also Sündenvergebung und Heilung bestätigt Petrus. Jetzt brauchen wir vielleicht nicht zu zitieren, sonst kommen wir echt nicht so recht voran. Galater 3,13. Jetzt hören wir mal Paulus, was Paulus sagt. Galater 3,13, 14. Da heißt es, Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes. Und dann wird noch schnell erklärt, jeder, der am Holz hängt, ist verflucht. Und jetzt geht's weiter. Warum hat er uns losgekauft? Wozu? Auf dass der Segen Abrahams käme unter die Heiden in Christus Jesus. Und aus jüdischer Sicht sind wir Heiden. Jedenfalls die allermeisten wahrscheinlich von uns. Der Segen Abraham soll kommen und der Fluch soll eben nicht kommen und darum hat ihn Jesus getragen. Das heißt nicht, er hat den Fluch getragen, damit wir nur noch einen Teil des Fluches zu tragen haben, sondern damit wir überhaupt nichts mit dem Fluch zu tun haben. Und in dem Fluch, das habe ich am Sonntag ausgeführt, wenn ihr das nochmal nachschlagt zu Hause, besonders in 5. Mose 28, aber an anderen Stellen auch nochmal, in 3. Mose 26, wird beschrieben, dass jede Form von Krankheit zu dem Fluch gehört. Und Paulus sagt uns hier, und hier haben wir sein Evangelium, dass Christus nicht nur Sünde vergibt, sondern auch unsere Krankheit getragen hat. Und wiederum bezieht sich das auf das Kreuz. Das ist, was Paulus hier sagt über das Kreuz. Jetzt haben wir schon drei aus dem Neuen Testament. Matthäus, Petrus und Paulus. Aber wir kriegen noch mehr. Jakobus war auch einer vom harten Kern. Petrus, Johannes, Jakobus. Jakobus sagt in seinem Brief, Kapitel 5, 14, 15, das müssen wir auch mal lesen, ist jemand unter euch krank? Das ist so fantastisch. Also nach meinem Verständnis, diese eine Bibelstelle reicht schon aus, um diese Gedanken wirklich ad absurdum zu führen, die behaupten, es ist doch für manche der Wille Gottes, dass sie krank bleiben oder krank sind. Auch fangen wir 13 an. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank? Der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten in Salben mit Öl im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er hat Sünden getan, wird ihm vergeben werden. Jakobus schreibt hier an eine ganze Gemeinde und er sagt dort, wenn irgendeiner unter euch krank ist, irgendeiner, egal wer, jemand heißt einfach jemand. Wenn die Gemeinde 5.000 Leute hatte, dann irgendeiner von den 5.000. Hatte sie 30.000 Mitglieder, dann irgendeiner von den 30. Und wenn die Gemeinde gewachsen wäre nach dem Brief, wären sogar die, die nachher gekommen sind, obwohl der Brief schon geschrieben wäre, mit eingeschlossen. Stimmt ihr damit zu? Weil der Brief an die Gemeinde geht und sagt, ist jemand unter euch krank? So irgendeiner, egal wer, wie alt im Herrn und wie krank, spielt alles keine Rolle. Nur er muss ein jemand sein. Das ist die einzige Bedingung. Und er soll krank sein. Ich meine, sonst braucht er das natürlich nicht in Anspruch zu nehmen. Und wenn es wirklich so sein sollte, dass für einige Krankheit von Gott doch vorgesehen ist, dürfte doch Jakobus, wenn er wahrhaftig mit dem Wort umgehen will, so etwas nicht schreiben. Denn es könnte ja, stellen wir uns jetzt mal vor, wir gehen mal davon aus, es ist doch im Willen Gottes vorgesehen, dass einige krank sind und krank bleiben. Und jetzt schreibt aber Jakobus, ist jemand krank? Dann würde ja einer falsche Hoffnung entwickeln, der aber von Gott vorgesehen ist, krank zu bleiben. Und er würde sagen, hey, das gehört ja mir. Wo sind die Ältesten? Kommt und salbt mich. Und ich werde gesund. Und er würde Hoffnung entwickeln und würde erwarten, dass Gott handelt. Und er hätte das ganze Wort hinter sich. Und Gott müsste handeln, weil Gott an sein Wort gebunden ist. Selbst wenn Gott ursprünglich vorgesehen hätte, diesen Menschen krank sein zu lassen. Weil Gott sein Wort nicht brechen kann. Er kann sein Wort nicht brechen. Es ist unmöglich, dass er lügt. Aber natürlich, das ist alles nur Fiktion. Von vornherein wusste Jakobus, was er schreibt, mit dem Heiligen Geist zusammen. Und der Heilige Geist wusste genauso gut wie Jakobus, Heilung ist für jeden. Und darum, lieber Jakobus, ganz entspannt kannst du schreiben, ohne Angst, dass irgendwo das nicht klappen würde, ist jemand unter euch krank. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Der Herr wird ihn aufrichten. Nicht wird ihn aufrichten, wenn es seinem Plan entspricht, sondern er wird ihn aufrichten. Jetzt haben wir Matthäus, Petrus und Jakobus und Paulus. Und wenn wir die zusammen nehmen, das sind jetzt, was habe ich gesagt? Matthäus, Petrus, Jakobus, Paulus sind 4. Sie haben mindestens, was bleibt überhaupt noch übrig? Ein paar Evangelien und der Judasbrief und Johannes. Sie haben also mindestens diese 4, die ich genannt habe, 3/4 des Neuen Testamentes geschrieben. Mindestens 3/4 des Neuen Testamentes. Also diese Stellen, die ich jetzt eben gebracht habe, sollen uns weitere Bestätigung geben von Jesaja 53. Es ist wirklich der Wille Gottes, dass jeder gesund ist und heil wird und heil bleibt. Heilung ist ein Teil wie Sündenvergebung, das dir zusteht. Es gehört dir. Du kannst es nicht einfordern, weil du ein besonders hingegebener Christ bist. Aber du kannst es von Gott verlangen. Ich weiß, was ich sage. Du kannst es verlangen. Weil Gott sein Wort gegeben hat. Genauso kühn könnte ich mich hinstellen und sagen, du hast ein Recht auf Sündenvergebung. Und wenn du zum Herrn gehen würdest, egal was du gemacht hast, und du würdest um Sündenvergebung bitten, und er würde dir die Sündenvergebung nicht geben, dann hat Gott gelogen. Und ich sage dann immer, dann können wir unsere Bibel zuklappen, in den Ofen stecken und in die nächste Kneipe gehen. Wenn Gott einmal lügt, dann wie weiß ich, ob er nicht nochmal lügt? Und dann ist unser ganzer Glaube nur auf Sand gebaut. Ja, versteht ihr? Wenn Gott nicht sein Wort hält und er hat es so ausdrücklich versprochen, dass er es halten würde. So kann ich kühn in der Seelsorge sagen, egal mit welchen Problemen die Menschen kommen, wenn du jetzt zum Herrn gehst und ihn um Vergebung bittest, gibt er. Ich sage nicht, oh, hoffentlich ist das im Willen Gottes. Hoffentlich ist das der Plan Gottes auch wirklich, dass er wirklich Frieden bekommt. Nein, ich kenne das Wort. Und ich sage, wenn du tust, was das Wort sagt, musst du Frieden mit Gott bekommen. Du musst einfach. Es geht gar nicht anders. Und genauso, wenn du krank bist und verstehst, und das ist sicherlich ein größerer Lernprozess als Sündenvergebung. Wenn du verstehst, was die Bibel sagt über Heilung und wie man Heilung bekommt, musst du gesund werden. Das erste große Hindernis haben wir erledigt, nämlich die Unsicherheit, bin ich wirklich ein Kandidat für Heilung oder ist vielleicht das doch vorgesehen, dass ich krank bleiben soll? Und jetzt ist nur noch die Frage, was sagt die Bibel, was sollen wir tun, wie können wir Heilung wirklich empfangen? Ich will jetzt etwas raffen, weil ich sehe, es ist doch schon 9 Uhr. Es gibt verschiedene Stellen, die uns zeigen, vielleicht lese ich nur ein bisschen vor, Hebräer 11, 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er ein Belohner derer ist, die ihn sucht. Wer diese beiden Dinge nicht glaubt, kann mit Gott nichts erleben. Egal ob Sündenvergebung oder ein neues Auto oder ein Job oder irgendetwas. Wenn ich glaube, dass Gott da ist, und die Bibel sagt, wer das nicht glaubt, ist ein Tor. Ich weiß nicht, ob unter uns noch Toren sind, aber das habe nicht ich erfunden, das sagt Gott dir. Wer nicht glaubt, dass Gott da ist und dass er Gott ist, der ist ein Tor. Wir müssen glauben, dass er da ist, und die Bibel macht keine Anstalt, uns zu beweisen, dass er da ist. Und das ist so schön. Wir brauchen das, wenn wir mit Leuten sprechen, auch nicht zu sagen. Wir können einfach sagen, der Herr hat getan und gemacht und gemacht. Und sagen, ja, hoppla, gibt es überhaupt einen Gott? Ich sage, fragen Sie mal. Das müssen wir nicht beweisen. Die Bibel tut es auch nicht. Das ist das selbstverständlichste A und O überhaupt. Es gibt einen Gott im Himmel. Und wenn wir zu Gott kommen wollen, wenn wir etwas erleben wollen mit Gott, müssen wir glauben, dass er da ist und dass er ein Belohner derer ist, die ihn suchen. Er belohnt. Und dann auch im Jakobus 1, 5 bis 9 heißt es, na, vielleicht sollten wir die ganze Stelle mal sehen. Da geht es, Moment mal. Wenn jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott, der gern gibt, jedermann. Und dann heißt es, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, ist wie die Meereswoge, die hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfange. Also oben geht es nur darum, wie man Weisheit bekommen kann, aber dann wird das näher erklärt und am Ende, unten am Schluss wird gesagt, wenn wir zweifeln und nicht glauben, bekommen wir überhaupt nichts von Gott. Wir können von Gott nur bekommen durch Glauben. Und das ist egal, ob du Sündenvergebung oder Heilung oder Befreiung haben willst, egal was, du bekommst es nur durch Glauben. Ohne Glauben gibt es überhaupt nichts, weil Gott ein Glaubensgott ist und er reagiert nur auf Glauben. Und wir werden uns gleich noch kurz anschauen, was Glauben bedeutet. Aber lass uns erstmal noch ein bisschen ausholen. Glaube kommt durch eine intensive Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Wenn wir keinen Glauben haben, dann lasst uns das schnell feststellen, Glaube kommt durch Beschäftigung mit dem Wort. Darum sitzen wir hier und studieren das Wort, weil das Wort Glaube erzeugt. Das Wort hat in sich die Kraft zu überzeugen, Zweifel auszuräumen, Licht zu geben, wo Dunkelheit ist und Klarheit zu geben über den Willen Gottes, und dann entsteht Glaube. Römer 10 sitzen so, kommt der Glaube durch das Hören. Der Glaube kommt, wenn wir nur genug hören. Und das heißt, wenn du für etwas Glauben brauchst, ob das deine Finanzen oder deine Heilung sind, mache ich dir folgenden Vorschlag. Nimm eine Kassette und sprich Bibelworte über Heilung und über Glauben darauf, und dann hör dir diese Kassette an und hör sie dir an und hör sie dir an und hör sie dir an und hör abends das, wenn du ins Bett gehst, und hör das morgens, wenn du aufstehst, und während der Arbeit sprich diese Worte, und dann wirst du merken, innerhalb von, wenn du völlig ungeübt bist auf diesem Gebiet, was Glauben angeht, sagen wir für Heilung oder etwas anderes, innerhalb von wenigen Wochen wird dein Glaube wachsen und stark werden für dieses Gebiet. Egal, was du haben willst vom Herrn, ob das Finanzen oder Heilung oder irgendetwas ist, der Glaube entsteht, er wächst in deinem Herzen. Und wenn Glaube wächst, dann können wir im Glauben beten, was immer wir haben wollen, Sündenvergebung oder Heiligen Geist oder Heilung. Es ist immer das Gleiche. Und wir sollten nicht beten und wir sollten auch nicht andere bitten, für uns zu beten, wenn wir keinen Glauben haben, weil das ein mühseliges und letzten Endes fruchtloses Unterfangen ist. Früher habe ich immer gebetet, egal was. Aber heute mache ich das nicht mehr. Ich frage die Leute. Manche kommen hier und wollen den Heiligen Geist haben, die Geistestaufe, weil sie davon gehört haben und das erlebt haben bei anderen. Und ich frage, glaubst du, dass Gott dir das gibt, wenn wir jetzt beten? Und wer darin nicht sicher ist, und das ist ja nicht schlimm, der soll ein Bibelstudium machen, bis er sicher ist. Glaube ist eine Gewissheit. Glaube heißt, ich weiß, wenn ich jetzt zu Gott komme, bekomme ich das, was ich haben will. Das ist Glaube. Wenn ich jetzt zu Gott komme, bekomme ich es, ich hole es ab, ich bitte darum und dann habe ich es. Das ist Glaube. Der Glaube weiß schon vorher, dass er es bekommt. Das ist biblischer Glaube. Das ist Glaube. Und nicht so wie mal Leute, die ich erlebt habe, die zu einer Versammlung kamen, wo auch für Kranke gebetet wurde, mit einem Kind, mit ihrem kranken Kind, ich weiß nicht, was es hatte. Und sie gingen nach vorne und wollten, dass der Mann Gottes für ihr Kind betet. Und ich habe sie unterwegs auf dem Gang angesprochen in der Versammlung. Und ich freute mich so, dass sie mit ihrem Kind gingen. Ich weiß gar nicht, was es hatte. Und sie sagten, irgendwie sage ich, oh, ich freue mich, dass ihr da nach vorne geht zum Beten. Und sie sagten, ja, wir wollen mal sehen, was Gott tun wird. Und als ich das hörte, wusste ich, sie werden überhaupt nicht sehen. Sie werden überhaupt gar nicht sehen, weil sie die Bedingungen, die Gott gesetzt hat zum Empfangen, nicht erfüllen. Sie wollen hinterher an dem Ergebnis sehen, ob Gott erhört hat oder nicht. Und das ist nicht Glaube. Das ist Hoffen. Oder es für möglich halten, aber das ist nicht Glauben. Wir werden uns gleich am Schluss, bevor wir dann auch anbieten, für Leute unter uns, die in Not sind, zu beten, da nochmal uns eine kurze Passage anschauen, wo genau das Gegenteil, das biblische Vorbild uns gegeben wird, was Glaube ist. Aber lasst mich noch eins dazu sagen, wie wichtig Glauben ist. Viele Menschen und ich eingeschlossen, ich habe früher Folgendes gedacht. Jesus war Gottes Sohn, natürlich ist er Gottes Sohn, klar. Aber er hatte eine besondere Ausrüstung von Gott, hat er auch gehabt, stimmt, aber die können wir auch haben. Und es gibt Menschen, die diese Ausrüstung haben und damit dienen. Aber er hatte eine besondere Ausrüstung, weil er Gottes Sohn war. Und er ging umher und hat einfach die Leute berührt und gesund gemacht. Und ob die wollten oder nicht, ob die glaubten oder nicht, die wurden einfach gesund. Das habe ich gedacht, weil er Gottes Sohn ist. Konnte er das. Darum konnte er Wunder tun, weil er Gottes Sohn ist. Und die Bibel lehrt das nicht. Aber ich habe das geglaubt. Und ich weiß, dass viele, viele Christen so etwas glauben. Und doch sagt die Bibel genau etwas anderes. Wenn ihr nochmal nachschlagt, wir machen das jetzt nicht, weil wir einfach sonst in zu starke Zeitdrängnis kommen. Als Jesus in seiner Heimatstadt war, da sagt er, als er anfing seine Botschaft in der Synagoge, dass er gesalbt ist vom Heiligen Geist. Und dann zählt er auf, was der Heilige Geist durch ihn alles tun will. Heilen, befreien, Augen auftun, die Zerschlagenen freisetzen und so weiter. Und dann sagt er, das ist jetzt erfüllt vor euren Ohren. Das heißt, die Salbung ist jetzt bereit. Jetzt können wir loslegen im Heilungsdienst. Aber die Leute wollten gar nicht. Und sie fingen an, nur menschlich zu argumentieren. Wo kommt denn das her? Und hat er überhaupt eine theologische Lizenz? Und er ist doch Zimmermann. Und wieso ist er jetzt umgestiegen? Und wir kennen den doch von früher und seine Geschwister kennen wir. Sie haben nur menschlich gedacht, sie waren nicht bereit. Zum Schluss haben sie ihn so da rausschmeißen wollen und umbringen wollen, als er ihnen dann die Wahrheit gesagt hat. Und da heißt es dort an zwei Stellen im Markus-Evangelium, er tat nicht viele Zeichen. Und dann ein bisschen weiter, Markus 6, wen das interessiert. Und dann ein bisschen weiter, er verwunderte sich ihres Unglaubens. Und damit wir auch ja sicher sind, dass da ein Zusammenhang ist zwischen seiner Hinderung zu wirken, zu heilen und dem Unglauben seiner Zuhörer, heißt es in Matthäus, er konnte allda nicht wirken um ihres Unglaubens willen. So stell dir mal vor, Jesus, der Sohn Gottes, gesalbt mit Heiligen Geist und Kraft, wie kein anderer Mensch vor ihm und nach ihm, nehme ich an, im Heilungsdienst zu stehen und zu wirken, wird gehindert durch eine ungläubige Zuhörerschaft. Und da sehen wir, welche Bedeutung Glauben hat. Jesus wurde gehindert durch den Unglauben der Menschen. Er konnte nicht handeln, obwohl er es so gerne wollte. Dann heißt es, nur ein paar, und im Griechen heißt es, wenig oder gering kranken Menschen legte er die Hände auf, also mit kleineren Schwierigkeiten. Also der Glaube oder das Maß der Glaube der angesprochenen Leute, auch jetzt hier unter uns, hängt davon ab, ob kleine oder größere oder ganz große Dinge geschehen. Stellen wir uns das mal vor. Das ist völlig anders als dieser Jesus, den ich immer gedacht habe, der umhergeht und so ganz souverän einfach nur so den Segen so auskippt. Jesus braucht den Glauben. Darum, wenn wir gleich zusammen wirklich Gott preisen, lasst uns das im Glauben tun. Lasst uns wirklich ihm diese Worte, die er gesagt hat, abnehmen und ihm im Voraus für diese Bereitschaft zu danken. Wir wollen nicht Gott preisen für Wunder, wenn wir sie erleben, sondern vorher, das ist das Biblische. Wir wollen Gott wirklich glauben, dass er handelt. Er tat nicht viel Zeichen um ihres Unglaubens willen. Dann habe ich hier eine Liste, die lese ich jetzt nicht vor. Ich weiß auch nicht, ob sie vollständig ist. 17 Stellen aus dem Neuen Testament, wo Glaube erwähnt wird im Zusammenhang von Wundern. Die meisten sind körperliche Heilung, aber auch ein paar andere. 17 Stellen im Neuen Testament, die den Zusammenhang zeigen zwischen Glauben und Wunder. Also Glauben heißt nicht, dass ich etwas für wahr halte, sondern biblischer Glaube ist, dass ich wirklich weiß, es ist Gottes Wille und wenn ich jetzt bitte, bekomme ich. Manche haben schon gefragt, ja, müssen wir nicht warten, bis Gott uns offenbart, wann er uns heilen will? Weißt du, wer auf deine Errettung gewartet hat? Nicht du, dass Jesus dich errettet, sondern Jesus hat gewartet, dass du endlich die Wahrheit erkennst und Jesus annimmst. Wir müssen nicht auf den Tag warten, wo Gott mit uns etwas tut. Die Bibel sagt, heute ist der Tag des Heils. Gott handelt immer im Heute. Gott handelt nicht morgen. Wir können nicht sagen, ja, morgen wird es vielleicht sein. Gott hat ja das Problem Krankheit schon gelöst. Heilung ist ein Segen wie Sündenvergebung, der hier ist. Dieser ganze Raum hier, wo wir jetzt sind, ist vollgepackt mit Heilungskraft. Vollgepackt. Glaubt ihr das auch? Es gibt eine Stelle, ich weiß jetzt nicht mehr, in Markus, da heißt es, die Kraft Gottes war da, um zu heilen und überhaupt gar keine Wunder passierten. Nichts passierte, bis endlich Leute einen Kranken brachten durch die Decke. Und dann fing die Kraft an zu wirken. Das heißt, die Kraft kann da sein, noch und noch, bis zum Bersten und es passiert überhaupt nichts, bis jemand kommt und sagt, hier, ich hole es und im Glauben vorne geht und es sich holt. Und in dieser Weise sollten wir wirklich kommen. Wenn wir beten im Glauben, Markus 11, habt den Glauben Gottes. Wer zu diesem Berg spräche, hebe dich auf und wirf dich ins Meer, zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass es geschieht, was er sagt, der wird haben, was immer er sagen mag. Und dann sagt Jesus, alles, was ihr bittet, auch eben Krankheit, alles, was ihr bittet am Gebet, glaubt, dass ihr es empfangt. Wenn du den Heiligen Geist haben willst, du musst glauben, in dem Moment, wo ich bete und wo mit mir gebetet wird, empfange ich den Heiligen Geist, sonst empfängst du es nicht. Und wenn du gesund werden willst, musst du glauben, in dem Moment, wo gebetet wird, empfange ich Heilung. Jesus hat es geboten, glaubt, dass ihr es empfangt. Und dann wird es euch werden. Und das ist ein wichtiger Punkt. Heilung, besonders wenn wir am Anfang des Experimentierens sind, wie wir jetzt hier unter uns und in dieser Gemeinde und in diesem Land. Heilung ist ein Prozess in vielen, vielen Fällen. Es gibt auch Spontanheilung und das Maß der Spontanheilung hängt ab von der Salbung Gottes, die da ist und von dem Glauben, mit dem wir diese Salbung abholen. Aber viele, viele Heilungen sind ein Prozess, das heißt, du empfängst, vielleicht sage ich mal kurzes Beispiel, ich hatte etwas, was man einen Gehörsturz nennt. Vor einigen Monaten. Schlagartig war ich auf dem einen Ohr taub. Ich konnte nichts mehr hören, überhaupt gar nichts. Schlagartig. Es hat nur noch gepiept und gepfiffen, wie beim Radio, wenn du eine falsche Frequenz hast. Und weiter war nichts mehr zu holen. Und das ging einen Monat so. Einen ganzen Monat war nichts zu holen auf diesem Dings da. Auf diesem Ohr. War nichts zu holen. Und ich habe alles Mögliche gemacht, aber nicht im Glauben empfangen. Das hat mir sehr zu denken gegeben, wie schnell man doch solche kostbaren Wahrheiten verlieren kann, obwohl man sogar berufsmäßig damit anderen zu tun hat. Aber nach einem Monat, durch bestimmte Dinge angesprochen, habe ich dann gesagt, ich werde empfangen. Und das war am Sonntag, weil es ein Zeugnis gab über ein krankes Ohr und da habe ich erstmal gemerkt, was ich verkehrt gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, Herr, morgen Nachmittag komme ich und dann bin ich vor dir und dann bete ich und ich empfange Heilung und dann habe ich sie. Und dann bist du verantwortlich, das sichtbar werden zu lassen. Und dann kam der Nachmittag, am nächsten Tag, Montag. Und dann ging ich hin und sage, Herr, ich komme jetzt gleich. Und ich weiß, wenn ich jetzt komme und wenn ich bitte, empfange ich. Ich mache da nicht rum und bete und lege eine Fastennacht ein oder sowas, sondern ich hole das. Und dann habe ich gesagt, so Herr, jetzt ist es soweit. Und jetzt bitte ich im Glauben und ich empfange jetzt Heilung für mein Ohr. Da war keine Salbung da, wie ich das kenne, wenn ich für andere bete. Ja? Da spüre ich die Heilungskraft Gottes in der Regel. Manchmal, dass ich selber kaum noch stehen kann. Manchmal mehr als alle anderen Leute. In der DDR wollte ich beten für Leute und da war es so ein Unglaube und sie haben es nicht genommen. Und ich wäre beinahe wirklich mehrmals umgefallen und konnte vor der Kraft einfach kaum noch stehen. Aber ich habe für mich gebetet im puren, nackten Glauben. Kein Gefühl, kein überhaupt gar nichts. Und ich sage nur, Herr, ich empfange jetzt Heilung für mein Ohr. Danke. Und danach war ich immer noch genauso taub wie vorher. Und habe aber gesagt, Herr, ich weiß es, ich habe empfangen. Und das ist wichtig, das zu verstehen. Empfangen geschieht jetzt und in der Gegenwart. Und empfangen kannst du nicht dann, wenn es sichtbar wird. Sondern erst musst du es empfangen und dann muss es aus dem Empfangen heraus sichtbar werden. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich danke dir. Und dann kam der Teufel, na, was ist denn, hörst du schon was? Und ich wollte wieder da rummachen und probieren und testen und so weiter und mit einem Sekundenzeiger, ob ich den schon höre von meiner Uhr. Ich habe gesagt, nein, nix, ich habe empfangen, ich weiß das, ich muss das jetzt nicht testen. Und dann habe ich das beibehalten, 2 Tage lang, ich glaube 2 oder 3 Tage. Und plötzlich mitten während des Tages macht es knack, knack und da war mein Ohr wieder in Ordnung. Und ich konnte wieder hören wie vorher. Hören wie vorher. Du kannst sagen, ja, da hast du deine Heilung empfangen. Nein, meine Heilung habe ich am Montag empfangen. Und das war Mittwoch, Donnerstag. Und dann habe ich ganz stolz dieses Zeugnis erzählt. Und auf einmal macht es wieder knack, knack. Am Samstag, am Freitag habe ich es erzählt. Und dann war es wieder weg. Und dann war es wieder genau wie vorher. Ein Monat hatte ich dieses lästige Zeug. Und dann war ich geheilt. Es war so schön, das zu erleben wieder mit dem Ohr. Und nach einem Tag plötzlich war es wieder futsch. Und das ist auch etwas, was wichtig ist. Du kannst Heilung von Gott verlieren. Viele denken, ja, wenn Gott heilt, ist man immer noch bis in alle Ewigkeit gesund. Ja, das ist nicht, was die Bibel sagt. Jesus hat gesagt, geh hin, sündige nicht mehr, auf dass dir nicht etwas Ärgeres geschehe. Also sogar Jesus sagt, Heilung, die er vermittelt hat, können rückgängig gemacht werden. Und das haben wir erlebt und ich habe das auch erlebt. Aber dann wusste ich schon, was ich zu tun hatte und habe gesagt, nichts davon. Ich habe daran festgehalten, dass ich empfangen habe und mich nicht um Symptome gekümmert. Und dann hat es nur wenige, 1, 2 Tage gedauert und macht es wieder knack, knack. Und dann war mein Gehör wieder da und seitdem ist es geblieben und ich habe damit keine Schwierigkeiten mehr. Heilung kannst du wieder verlieren. So, wenn wir beten im Glauben, wissen wir erstmal vorher, der Segen ist wirklich für mich da. Heilung ist für mich da. Gott will, dass ich gesund werde. Und er will, dass ich es jetzt abhole. Und darum komme ich und ich bitte darum im Glauben. Und dann, ob ich etwas fühle oder nicht, ob die Kraft Gottes da ist, ob du umfällst oder nicht, oder ob irgendetwas passiert oder gar nichts, du musst empfangen. Du musst aktiv nehmen. Du musst nehmen. Und wenn du genommen hast, dann hast du es. Dann verheiße ich nicht, dass du momentan ohne Schmerzen bist oder dass das Symptom weg ist oder deine Augen auf sind oder dein lahmes Bein plötzlich wieder bewegungsfähig ist. Ich sage nur eins, du und ich, wir haben zusammen gebetet und empfangen. Und wenn du das festhältst und wenn du das Gott glaubst, dann kann es Sekunden oder Stunden und vielleicht sogar Tage dauern und ich weiß nicht wie lange, dann musst du erleben. Du musst erleben, was du geglaubt hast. Es muss so sein. Es muss so sein. Und dann ist es wirklich wichtig, dass wir dem Feind widerstehen. Symptome kommen zurück. Und dann denken wir, oh, und ich dachte, ich wäre geheilt. Und in dem Moment, bumm, hast du alles verloren. In dem Moment hast du alles verloren. So, ich will das jetzt nicht mehr weiter ausführen, aber es gibt noch andere Wege, um Heilung zu empfangen. Die Gaben des Geistes. Das ist eine Art, wie Gott wirkt, die wir nicht unter Kontrolle haben. Und wo Gott Menschen berührt, die ohne nur ein Gramm Glauben sind. Und das ist etwas, was Gott tut. Aber das ist etwas, worüber ich jetzt hier nicht reden kann. Ich habe auch persönlich in diesem Gebiet keine Erfahrung. Und ich weiß eins, das ist für Christen nicht der normale Weg. Sondern für uns ist der normale Weg, dass wir das Wort nehmen, dass wir das Wort bearbeiten, bis es in uns lebendig wird, Glauben erzeugt und wir selber nehmen. Und selber Heilung für uns empfangen. Aber lass mich noch zum Schluss diese Frau erwähnen aus Markus 5, die krank war viele Jahre und die von Jesus gehört hatte. Und das hat ihren Glauben aufgebaut. Und dann heißt es Sie ging zu Jesus, aber während sie ging, sagte sie sich, in dem Moment, wo ich seine Kleider berühre, werde ich gesund. Sie hat sich festgelegt. Glaube muss sich festlegen. Wenn wir uns nicht festlegen, ist es kein Glaube, es ist ein Imitat. Und wir haben viele schöne Sachen auch hier schon im Seminar erlebt. Ich weiß auch nicht, heute habe ich überhaupt keine Beispiele gebracht. Aber kommt in 3 Monaten wieder. Dann kommen vielleicht wieder welche. Oder eure Zeugnisse, eure Berichte, was ihr heute Abend hier erlebt. Diese Frau hat gesagt, ich gehe jetzt zu Jesus und in dem Moment, wo ich ihn berühre, empfange ich meine Heilung. Und so sagte sie es und so tat sie es und dann fühlte sie die Kraft Gottes und dann erlebte sie, dass sie gesund war. Und das ist die Reihenfolge. Sie glaubte und sie sprach und sie handelte. So, wenn wir jetzt noch eine, ich denke, kurze, aber umso intensivere Zeit nochmal vor dem Herrn haben und du möchtest, dass mit dir gebetet wird, dann schau nicht auf Menschen, schau nicht auf Kerstin oder mich oder auf irgendwen, sondern schau auf Jesus. Ich kann niemanden gesund machen, das kannst du mir gerne glauben. Und das kann Kerstin auch nicht, auch wenn sie Krankenschwester ist. Aber Jesus kann und Jesus will. Und er ist hier mit aller Kraft zu heilen. Und wenn wir uns ihm nähern und ihn berühren, wie diese Frau, nur jetzt Jesus ist nicht mehr sichtbar. Und darum hat Jesus uns Hilfe gegeben, hat gesagt, Hände auflegen. Das ist ein schöner Weg, wie es uns leicht gemacht wird, unseren Glauben freizusetzen. Du kannst dir sagen, wie diese Frau, in dem Moment, wo mir Hände aufgelegt werden, empfange ich. Das ist der Moment, wo ich anfange zu glauben. Alles, was ihr bittet im Gebet, glaubt, dass ihr empfangt. Und dann wird es euch werden. Und du kannst sagen, in dem Moment, wo ich Hände aufgelegt bekomme, empfange ich. Und so kann die Salbung Gottes, die hier da ist, um Heilung zu dienen, einfach freigesetzt werden und wirken. Lasst uns in dieser Weise wirklich kommen.